Herzlich willkommen zu Startup Stars and Legal Bars, der Rechtspodcast für Startups. Mein Name ist Dina Hake, Rechtsanwältin und Gründerin der Rechtsanwaltskanzlei Legalidu in Berlin. In diesem Podcast geht es darum, dir als Gründerin oder Gründer alle Rechtsthemen rund um Startups näher zu bringen und dir hoffentlich so den Zugang dazu zu erleichtern. Also, lass uns loslegen. Wusstest du eigentlich, dass allein im November 2023 über 65.000 Marken eingetragen worden sind? Ich habe dir ja bereits in den vorherigen Folgen schon erzählt, warum eine Marke so sinnvoll für dein Unternehmen ist. Top 3 Vorteile sind sicherlich die exklusive Nutzung des Namens für deine Waren, die klare Positionierung durch Alleinstellung im Markt und die Stärkung von Vertrauen. Der heutigen Folge soll es aber darum gehen, was zu tun ist, wenn du dich für die Eintragung einer Marke entschieden hast und wie du das möglichst rechtssicher umsetzen kannst. Die Zahl der Markenanmeldungen steigen, wie gesagt, stetig weiter. Nach 89.000 Anmeldungen und mehr im Jahr 2020 gingen dann im vergangenen Jahr über 92.000 Anmeldungen ein, was einer Steigung von 3,2% entspricht und dem Höchststand seit 22 Jahren. Nach Angaben des Europäischen Amtes für geistiges Eigentum wird bei ca. 20% aller Markenanmeldungen allerdings durch Dritte ein Widerspruch eingelegt. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, sich genauer anzuschauen, was man im Vorhinein der Anmeldung und dann bei dem Prozess der Anmeldung und Verwaltung einer Marke alles beachten muss. Daher habe ich heute mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bis zur eingetragenen Marke mitgebracht, konkret 9 Schritte, die man bis zur Eintragung der Marke benötigt und dann auch im Nachhinein. Schritt 1 ist ein sehr wichtiger Schritt, nämlich die Vorbereitung der Eintragung. Da geht es darum, die Schutzfähigkeit zu prüfen und die Eintragungsvoraussetzung. Stell dir also an diesem Punkt die Frage, besitzt die Marke Unterscheidungskraft für das bestimmte Produkt oder für die bestimmte Ware oder Dienstleistung? Des Weiteren solltest du dich fragen, welchen Zweck die Marke eigentlich erfüllen soll. In welcher Branche möchtest du die Marke einsetzen? Und ist denn eigentlich die Marke überhaupt geeignet, dein Produkt zu kennzeichnen? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt nach der Vorbereitung der Eintragung und der Frage, ja, werden eigentlich die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt, ist die Auswahl der idealen Markenarten im Schritt 2. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Markenarten, zum Beispiel Wortmarken, Bildmarken oder Wortbildmarken. Eine Wortmarke ist dabei eine Markenform, bei der eine Kombination von Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und Zahlen geschützt wird. Bei dreidimensionalen Marken ist es, denke ich, relativ selbsterklärend. Da geht es um solche, wie zum Beispiel das iPhone, die eben in 3D geschützt sind, also regelrechte Gegenstände. Dann gibt es noch die Hörmarken. Die Hörmarken ist in der Regel eine Melodie oder ein Klangbild, welches die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer unterscheiden kann. Diese abstrakte Unterscheidungsfähigkeit ist auch bei Hörmarken in der Regel gegeben. Gibt es noch Geruchsmarken und auch Farbmarken zum Beispiel? Farbmarken sind eine oder mehrere Farben, welche in der Lage sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden. Beispiel wäre Telekom, die Farbe Pink, oder Tiffany & Co., die Farbe Türkis, oder Milka, die Farbe Lila, und. Gibt's jede Menge Beispiele. Darüber hinaus werden auch seit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz, welches am 14.01.2019 in Kraft getreten ist, auch Markenformen wie geräuschhafte Klangmarken, Multimedia-Marken und Hologramme geschützt. Du solltest also an dieser Stelle in Schritt 2 bestimmen, welche Marken, Arten, Formen möchtest du hier wählen. Beim Schritt 3 geht es darum, die passenden Nutzerklassen auszuwählen. Das heißt, die Waren und Dienstleistungen festzulegen, für die der Markenschutz eingetragen werden soll. Marken sind nicht einmalig, sondern sie beziehen sich immer auf bestimmte Waren und Dienstleistungen. So kommt es, dass mehrere gleichnamige Marken vorhanden sein können, ohne dass die Inhaber der Marken ein Problem damit hätten, weil sie sich eben auf andere Waren jeweils beziehen oder andere Dienstleistungen. Das heißt, Marken werden nicht allgemein, sondern immer in Bezug auf konkrete Waren und Dienstleistungen Niederlassung angemeldet. Deshalb muss auch jede Markenanmeldung zwingend ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthalten. Bei deutschen Markenanmeldungen werden die Waren und Dienstleistungen durch die NIZA-Klassifikation, die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, geregelt. Ihre Aufgabe ist es, einheitlich Waren und Dienstleistungen für die Eintragung einer Marke einzuteilen. Weltweit werden die NIZA-Klassen in mehr als 140 Ländern genutzt. Eine Version der NIZA-Klassen findest du auch auf der Seite des Deutschen Patent- und Markenamtes. Es gibt 45 NIZA-Klassen, 34 davon sind für Waren und 11 für Dienstleistungen. Dann kommen wir auch schon zum Schritt 4, nämlich die Festlegung des geografischen Schutzumfanges. Also, in welchen Ländern soll die Marke eigentlich geschützt werden? Soll sie nur in Deutschland geschützt werden, in der EU oder gar weltweit? Für die internationale Markenanmeldung benötigst du zunächst eine deutsche oder eine europäische Basismarke. Dann kannst du über das DPMA, also das Deutsche Patent- und Markenamt, beziehungsweise das Amt der Europäischen Union für das geistige Eigentum, eine IR-Marke für den weltweiten Schutz der Marke anmelden. Das Deutsche Patent- und Markenamt und das EU-IPO übergibt deine Markenanmeldung dann zur Eintragung an die Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO. Und nachdem du das festgelegt hast, also die Vorbereitung vorgenommen hast, in Schritt 2 die Markenarten ausgewählt hast, die Festlegung der Waren und Dienstleistungen im Schritt 3, im Schritt 4 den geografischen Schutzumfang festgelegt hast, kommst du zu Schritt 5, nämlich der Prüfung auf Eintragungshindernisse bzw. absolute Schutzhindernisse. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt eine Marke nur dann ins Markenregister ein, wenn keine absoluten Schutzhindernisse bestehen. Absolute Schutzhindernisse sind durch 14 Kriterien bestimmt, aufgrund welcher eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen werden kann. Sie sind in § 8 Absatz 2 des Markengesetzes festgehalten. Die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse müsse immer im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen des angemeldeten Zeichens gesehen werden. Und zum anderen muss es auch immer aus der Sicht des Verkehrskreises gesehen werden, an welche sich das Angebot der Marke dann auch richtet. Die relevantesten absoluten Schutzhindernisse, die zur Ablehnung der Markenanmeldung führen können, sind die fehlende Unterscheidungskraft, zum Beispiel marktfrisch für Lebensmittel. Hingegen besitzt die Bezeichnung Apple für Computer eindeutig Unterscheidungskraft, weil sie das Unternehmen kennzeichnet, also man weiß, woher es herrührt und man würde Apple, also übersetzt Apfel, nicht mit Computern in Verbindung bringen. Das heißt, es hat eindeutig Unterscheidungskraft. Ganz wichtig, nicht vergessen, die Unterscheidungskraft bzw. fehlende Unterscheidungskraft wird immer in Verbindung mit den angemeldeten NIZA-Klassen, also den damit zusammenhängenden Waren und Dienstleistungen betrachtet. Des Weiteren kann ein absolutes Schutzhindernis darstellen, die für die allgemeine Benutzung freizuhaltenden beschreibenden Angaben. Dabei ist es bereits ausreichend, wenn sich das Zeichen zur Beschreibung eignen könnte. Zum Beispiel SDT als Abkürzung für strukturierte Diabetestherapie für medizinische Dienstleistungen. Des Weiteren kann zu einer Ablehnung der Markenanmeldung das Schutzhindernis der üblich gewordenen Bezeichnungen zählen. Das sind solche Bezeichnungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch der Waren und Dienstleistungen üblich geworden sind. Klassische Beispiele sind in etwa Kleenex für Kleenex-Tücher, Tempo für die Taschentücher, Uhu für Kleber, Lego für Legos. Es gibt in der Tat gar keine wirklich andere Bezeichnung. Also all das sind üblich gewordene Bezeichnungen, die zur Ablehnung einer Markenanmeldung führen, die eben die Bezeichnung haben, die sich verselbstständigt hat und nun jetzt zum Vokabular mit dazugehört. Weiteres prominentes Beispiel ist auch googeln. Wenn man das als Verb benutzen kann oder im Alltag benutzt, hat es eine Bedeutung und etwas, wovon man sagen kann, dass es zum allgemeinen Sprachgebrauch dazugehört. Ein weiterer Ablehnungsgrund bzw. ein weiteres absolutes Schutzhindernis stellt eine ersichtliche Irreführungsgefahr dar. Bei Marken, die in der Lage sind, Konsumenten über die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, hat man eine sogenannte Irreführungsgefahr. weiterer Ablehnungsgrund, ein weiteres absolutes Schutzhindernis stellt der Verstoß gegen gute Sitten dar. Dieser liegt dann vor, wenn eine Marke gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Das sind zum Beispiel Flüche wegen Sittenwidrigkeit meistens als Marken nicht schutzfähig. Ein klassisches Beispiel ist der Film Fuck You Goethe. Sowas wäre nicht schutzfähig. Weiteres absolutes Schutzhindernis sind staatliche Hoheitszeichen, wie zum Beispiel Staatsflaggen oder Wappen oder andere staatliche Hoheitszeichen, die eben allesamt nicht als Marken schutzfähig sind. Nun komme ich zum Schritt 6, der Markenähnlichkeitsprüfung. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bevor du beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Marke eintragen lässt oder lassen kannst, ist eine umfassende Markenprüfung und Markenrecherche durchzuführen. Mit dieser kannst du Gründe ausschließen, die zur Ablehnung der Eintragung durch das Patentamt führen oder einen Widerspruch begründen können. Zudem kann die Recherche auch sicherstellen, dass sich die einzutragende Marke ausreichend von bereits bestehenden Marken abgrenzt und noch keine identische Marke eingetragen wurde. Dabei gilt, eine umfassende Prüfung und Recherche ist Garant für eine erfolgreiche Eintragung. Bei der Ähnlichkeitsrecherche sollte man als erstes überprüfen, ob die von dir gewünschte Marke bereits in ähnlicher oder identischer Form existiert. Feststellung also, ob die einzutragende Marke mit bereits bestehenden Marken verwechslungsfähig ist. Das Deutsche Patent- und Markenamtregister enthält dabei alle angemeldeten, alle eingetragenen, zurückgewiesenen und gelöschten Marken in Deutschland. Du kannst also hier zunächst überprüfen, ob deine einzutragende Marke ältere nationale Rechte verletzt. Beachte aber hier auch, dass je nachdem, wie dein geografischer Umfang ist, du die Recherche auch auf das Europäische Amt beziehungsweise auch weltweiten Schutz erstreckt. Und dort auch in den Registern die Recherchen durchführen müsstest. Das ist ganz wichtig. Darüber hinaus empfehle ich auch hier, das war schon mal Thema in einer vorherigen Folge, eine Google-Recherche durchzuführen, um sicherzustellen, dass es nicht etwa Marken gibt, die zwar nicht eingetragen sind, die aber Verkehrsgeltung haben oder notorische Bekanntheit besitzen. Dazu der Paragraph 4 des Markengesetzes, denn auch dadurch kann Markenschutz entstehen. Schritt 7 ist dann die Durchführung der Markenanmeldung selbst, beziehungsweise die Eintragung und Zahlung der Gebühren. In Deutschland kannst du eine Marke schützen, indem du sie beim Deutschen Patent- und Markenamt einreichst und die Marke kann dann beim DPMA per Online-Tool angemeldet werden. Der Antrag für die Markenanmeldung muss dabei folgende Informationen enthalten. Die Angaben zum Antragsteller, die Darstellung der Marke in Bild und beziehungsweise Schrift, die Angaben zur Markenform, also soll es eine Wortmarke, eine Bildmarke, eine Wortbildmarke oder eine dreidimensionelle Marke sein oder ähnliches. Dann die Angaben der Waren beziehungsweise Dienstleistungen, für die man die Marke beim Markenamt eintragen lassen will. Und nach erfolgter Anmeldung erhält man dann eine Eingangsbestätigung des DPMA und dort stehen dann auch die mit der Eintragung verbundenen Gebühren. Die Amtsgebühren sind dann innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung des Antrages zu bezahlen. Ansonsten verfällt der Antrag bzw. gilt als zurückgenommen. Die Grundgebühr für Markenanmeldung beim DPMA inklusive 3 Waren- oder Dienstleistungsklassen beträgt 290 Euro, wenn du den Antrag online stellst, bzw. 300, wenn du ihn postalisch stellst. Und wenn du zusätzliche Klassen anmelden willst, geht das für jeweils 100 Euro. Wenn du einen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellen willst, kostet das nochmal 200 Euro und dann die Schutzverlängerung für 10 weitere Jahre 750 Euro. Das kommt dann aber erst zum späteren Zeitpunkt. Nun komme ich nach der Anmeldung zum Schritt 8. Denn du musst die Widerspruchsfrist abwarten und gegebenenfalls gegen einen Widerspruch vorgehen. Nach Anmeldung und Veröffentlichung im Markenregister des DPMA haben Inhaber älterer Marken 3 Monate lang Zeit und die Möglichkeit dazu, zu prüfen, ob deine Marke ihr Markenrecht verletzt und können dich dann gegebenenfalls abmahnen. Relative Schutzhindernisse ermöglichen es, Inhabern älterer Marken gegen die Anmeldung deiner Marke vorzugehen. Und das DPMA prüft erstmal nur absolute Schutzhindernisse und nicht, ob bereits ähnliche ältere Marken angemeldet sind. Daher ist der Schritt 5 der Ähnlichkeitsprüfung auch so wichtig. Den hatte ich ja vorher genannt, um sicherzugehen, dass es keine ähnlichen älteren Marken gibt. Die Inhaber von älteren Marken haben also ab dem Zeitpunkt der Eintragung einer Marke die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Markeneintragung einzulegen. Und ein Widerspruch aufgrund relativer Schutzhindernisse kann auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt werden. Paragraf 9 Markengesetz steht dazu etwas mehr. Im Großen und Ganzen kann also der Widerspruch darauf gestützt werden, dass die jüngere Marke identisch zu einer älteren Marke mit identischen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist, dass die jüngere Marke zwar nicht identisch, aber ähnlich zu einer älteren Marke mit ähnlichem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist und da die Gefahr der Verwechslung besteht, oder dass die jüngere Marke ähnlich zu einer nach 10 Markengesetz notorisch bekannten Marke ist und sie die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigen würde. Des Weiteren kann ein Widerspruch auch dann begründet sein, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen wurde. Ein weiterer Grund kann auch sein, dass die jüngere Marke aufgrund einer nicht eingetragenen älteren Marke, die bei einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Verkehrsgeltung erworben hat, gelöscht werden kann. Du siehst also hier, die Ähnlichkeitsprüfung ist super wichtig, um einen solchen Widerspruch nach der Anmeldung binnen der 3 Monate zu verhindern, dass man eben keine identische andere Marke hat, die schon älter ist, mit identischem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis oder eine ähnliche Marke hat, beziehungsweise eine solche, die notorisch bekannt ist oder im Verkehrsgeltung erworben hat. Das ist also ganz, ganz wichtig. Die Inhaber einer älteren Marke können gegen Zahlung einer Widerspruchsgebühr von 120 Euro gegen die Eintragung einer jüngeren Marke widersprechen. Der Widerspruch kann allerdings nur auf relative Schutzhindernisse gestützt werden, denn die absoluten Schutzhindernisse, die wir vorher hatten, prüft das DPMA ja vor der Anmeldung. Also prüft das DPMA bei den relativen Schutzhindernissen lediglich, gibt es Priorität? Also eine ältere Marke, eine identische, beziehungsweise gibt es hier Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren und der älteren Marke. Wenn Verwechslungsgefahr besteht, wird die jüngere Marke gelöscht nach dem Prioritätsprinzip, also die ältere Marke obsiegt. Eine teilweise Löschung ist gegebenenfalls, also bezüglich einer oder mehrerer Nizza-Klassen der Waren und Dienstleistungen, nämlich auch möglich. Kommt das DPMA dann zum Schluss, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, weist sie den Widerspruch zurück. Widerspricht innerhalb der 3-monatigen Frist kein Dritter der Eintragung deiner Marke, kannst du die Marke dann erfolgreich schützen lassen. Und die Marke ist dann für 10 Jahre geschützt. Den Schutzzeitraum kannst du beliebig oft durch Zahlung einer Verlängerungsgebühr verlängern. Dann kommen wir schon zu Schritt 9, nämlich dem Markenmonitoring bzw. der Markenüberwachung. Ein nicht zu unterschätzender Punkt nach der Beendigung der Anmeldung und der Widerspruchsfrist. Es ist sicherlich sinnvoll und ratsam, die Marke laufend auf Verletzungen durch Dritte oder die Sicherstellung der Verlängerung deiner Marke hin zu überwachen und zu überprüfen, damit du eben auch rechtzeitig vor Ablauf der 10-jährigen Schutzdauer dann den Verlängerungsantrag stellst. Folgendes gehört im Allgemeinen zu einer solchen Markenüberwachung. Dazu gehört die regelmäßige Recherche nach eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in einschlägigen Registern, um zu schauen, gibt es hier Markenverletzungen. Zum anderen die Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche, die ich schon angesprochen hatte, die Überprüfung aller neu eingetragenen Marken und gegebenenfalls juristische Schritte einzuleiten, wenn Nachahmer ähnliche Marken anmelden oder deine Markenrechte verletzt wurden. Und wie gesagt, auch hier die Verlängerung vor Ablauf der 10-jährigen Schutzdauer nicht vergessen. Ich resümiere nochmal zum Schluss und komme zum Ergebnis. Ganz, ganz wichtig, bei der Schutzfähigkeit und Eintragung der Marke ist es, eine gute Vorbereitung zu haben, eine umfassende Markenrecherche durchzuführen und eine saubere Markenbeantragung erfordert eben hier auch genau zu prüfen, ist denn die Marke schutzfähig für die gewählten Waren und Dienstleistungen? Gibt es ähnliche oder identische Marken, die den Markenschutz etwa ausschließen, um eben hier auch sicherzustellen, dass die Eintragung beim DPMA oder den anderen Registern durchgeht und hier auch vor hohen Geldstrafen bzw. wirtschaftlichen Einbußen zu schützen. Ergebnis sollte auch ein passgenaues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht fehlen. Des Weiteren achte auf eine langfristige Markenüberwachung im Anschluss an den Anmeldungsprozess und die dann geschützte Marke. damit du dann auch etwas von dem Markenschutz hast. In Unterstützung bei der Markenrecherche, der rechtssicheren Ergebnisinterpretation, der Stellung des Markenantrages oder dem Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis brauchst oder vielleicht sogar nur bei der Markenüberwachung oder dem Vorgehen gegen einen Widerspruch eines Dritten, vielleicht auch der Abwehr der Nutzung deiner eigenen Marke, dann melde dich doch gerne bei mir und wir können in einem ersten Beratungsgespräch durchgehen, wie ich dir im Einzelnen bei deiner Markenstrategie helfen kann. Ich freue mich, wenn wir uns dazu sprechen. Bis dahin, alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.